Die Person des Heiligen Geistes und die Göttlichkeit des Heiligen Geistes, das ist das Thema für die erste Stunde, die wir gewählt haben, Und erstmal klingt das sehr theologisch, sehr theoretisch. Die Person des Heiligen Geistes, die Göttlichkeit, klingt so nach alten Büchern, die man, wenn man so mal drüber pustet, da der Staub weggeht, die mit so gotischen Buchstaben beschrieben sind, wenn man die aufmacht, die schwer zu lesen, noch schwerer zu verstehen sind. Und die Frage ist, warum bringen wir eigentlich dieses Thema hier? Also das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, weil auf der anderen Seite gibt es hier irgendjemand, der daran zweifelt, dass der Heilige Geist eine Person oder Gott ist. Und eine zweite und an sich die wichtigere Frage ist, was hat das an sich mit unserem Alltagsleben zu tun, wenn wir wissen, dass der Heilige Geist eine Person ist? Welchen Bezug zu dem täglichen Leben in der Schule, an der Uni, am Arbeitsplatz hat das, wenn wir wissen, dass der Heilige Geist Gott ist? Und ich möchte mit Paulus sagen, Paulus stellt auch so immer so eine Frage und antwortet, für wahr sehr viel. Und das wollen wir heute herausfinden, was das mit uns zu tun hat. Und so werden wir uns als erstes mit der Verheißung beschäftigen. So, das heißt, wir haben 5 Punkte. Ich glaube, die unteren kann man von hinten nicht sehen, das ist aber nicht schlimm. Wir kommen da langsam hin. Das heißt, als erstes schauen wir uns die Verheißung an. Dann werden wir uns kurz diese beiden Tatsachen anschauen, dass der Heilige Geist Gott ist und dass der Heilige Geist eine Person ist. Und dann werden wir uns anschauen, der Heilige Geist in dir ist die Überschrift. Was hat das für uns zu bedeuten? Und zum Schluss machen wir einen Ausblick auf das, was noch kommt, Ausblick auf das, was wir mit dem, was wir in dieser Stunde hören, später anfangen können. Die Verheißung des Heiligen Geistes, und ich meine eine ganz besondere Verheißung, nämlich die, als Jesus von ihm spricht und ihn verheißt, seinen Jüngern. Und wir finden das in Johannes 16 und wir wollen dort den Abschnitt lesen von Vers 5 bis Vers 15. So, lasst uns die Bibeln aufschlagen, dass ihr dort folgen könnt. Johannes 16 von Vers 5. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauerns geworden. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen um der Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht. Um die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Um die Gerechtigkeit aber, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Um das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verklären, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Worte, die ihr wahrscheinlich schon häufig gehört habt. Worte, über die ihr schon manche Predigt gehört habt. Und wir wollen heute dieses Wort zu uns reden lassen. Das ist etwas, was Christus gesagt hat, und wir wollen Christus zu uns reden lassen und wollen verstehen, was Christus uns hier zu sagen hat. Um einen Schriftabschnitt so wie diesen oder vielleicht manch einen anderen besser zu verstehen, macht es Sinn, gedanklich in diese Welt einzutauchen, in dem das gesagt oder in dem das geschehen ist. So, die Fantasie zu aktivieren, sich vorzustellen, wie es war, versuchen zu hören, was die Leute wahrscheinlich damals gehört haben, zu riechen, was sie damals gerochen haben, zu sehen, was sie damals gesehen haben, zu verstehen, was war das Gefühlsleben aus dem heraus etwas gesagt oder getan wurde. Das heißt, einen Abschnitt nicht lesen wie ein Außenstehender, der das 2.000 oder 3.000 Jahre später liest, nachdem das geschehen ist, sondern einen Abschnitt zu lesen mit dem Blick desjenigen, der gerade dabei ist und das erlebt. Hautnah, mittendrin. Heute wollen wir das ein bisschen anders machen. Wir wollen verstehen, was Jesus sagt, wir wollen verstehen, warum er das sagt. Und wir machen das anders, wir tauchen nicht in die Zeit ein, sondern wir holen das, was dort geschehen ist, einfach ins Hier und Jetzt. Wir gehen nicht 2000 Jahre zurück, sondern schauen, was passiert dort aus einer heutigen Perspektive. Also stellt euch vor, Jesus würde leben. Jesus würde jetzt im Jahre 2015, nachdem er 2012 angefangen hat zu wirken, wirken. Und zwar nicht dort in Israel, sondern hier in Deutschland. Und stellt euch vor, wir wären seine Jünger. Wir hätten alles verlassen und wären ihm nachgefolgt. Und wären jetzt 3 Jahre mit ihm mitgezogen. Was hätten wir da erlebt? So sagt man einfach aus der Mitte heraus. Was hätten wir in den letzten 3 Jahren erlebt, wenn Jesus seit 2012 hier auf der Erde gegangen wäre und nicht vor 2000 Jahren? Wunder und Zeichen. Was noch? Krankenheilung. Was noch?
Na? Dämonenaustreibung.
Dämonenaustreibung. Was hätten wir noch erlebt?
Eine gewaltige Predigt.
Nicht sowas, was ich hier mache. Bitte? Ach so, ja, die Medien hätten das, genau, plastisch berichtet für die ganze Welt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Okay, was hätten wir noch erlebt?
Seine Nähe.
Okay. Ja, seine Nähe, vielleicht in der Form, dass wir unsere ganz persönlichen Fragen ihm stellen würden. Fragen, die ihr wahrscheinlich alle habt, wenn ihr die Schrift lest, Dinge, die ihr nicht versteht. Und er würde uns das super gut erklären, wie kein anderer. Wir würden Seelsorge ganz anders erlebt haben. Er würde Punkte in unserem Leben ansprechen, die keiner anspricht, weil die wahrscheinlich keiner kennt. Wir hätten erlebt, wie wir unsere Sorgen ihm sagen und er uns diese Sorgen wegnimmt. Wie wir nicht nur diese Sorgen sagen, sondern dass er uns, denkt doch mal an die Jünger beim Sturm, als sie ihn wecken und sagen, Meister, fragst du nicht daran, dass wir verderben und du schläfst hier? Und wir würden erleben, wie er ganz praktisch all diese Sorgen mit einem Wort wegmacht. Das würden wir alles erlebt haben. Und jetzt wäre ein Abend gekommen, ein Abend in der Nähe der Hauptstadt, wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von Berlin. Wären wir hingefahren oder hingegangen und hätten dort dann ein schönes Abendessen gehabt mit ihm zusammen. Und bei diesem Abendessen merken wir, immer wieder spricht er ein Thema an und das deutet alles darauf hin, dass er sagt, ich bin bald nicht mehr mit euch. Er sagt, dass er uns verlassen wird. Weil das ist ja der Abend, den sie dort haben, die Jünger mit ihm. Und er sagt ihnen jetzt zum Beispiel in 14, ich lese mal von 1 bis 6. Und er sprach zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisst ihr und den Weg wisst ihr auch. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So, wir sehen hier in diesem Zusammenhang, Jesus sagt, erschreckt nicht, ich werde weggehen. Aber ich gehe hin, um euch die Wohnungen zu bereiten und ich werde einmal wiederkommen und euch zu mir nehmen. und sie verstehen nicht, was er sagt. Die zweite Stelle, Kapitel 16, Verse 1 bis 3. Solches habe ich zu euch geredet, dass ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch in den Bann tun. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch töten wird, dann wird er meinen, er tue Gott einen Dienst daran. Und solches werden sie euch darum tun, dass sie weder meinen Vater noch mich erkennen. So, und er sagt nicht nur, dass er geht, sondern dass auch Verfolgung kommen wird. So, und sie ahnen vielleicht, was wird das sein, wie wird das sein? Aber die Jünger hier ahnen nicht, wie schnell das sein wird. Sie glauben nicht, dass es am nächsten Tag schon sein wird, dass er nicht mehr da sein wird. Und sie verstehen das nicht. Er spricht davon, dass er, oder er sprach auch davon, dass er getötet wird, aber auch das verstehen sie nicht. Die wissen, Petrus hat gesagt, du bist der Sohn Gottes. So, wer kann den Sohn Gottes töten? Und dann sich vorzustellen, dass er nicht mehr da ist. Wir gehen nochmal wieder, versucht nochmal dieses Setting vorzustellen, wir wären mit ihm 3 Jahre lang gewesen. Wir hätten ihn erlebt. Und jetzt versetzt euch mal in diese Lage, sich vorstellen zu müssen, dass wir jetzt ohne ihn sein müssten. Wir haben alles verlassen, um ihm nachzufolgen. Wenn er nicht mehr da ist, wo sollen wir hin? Sollen wir zurück? Was ist mit unserer Gemeinschaft? 3 Jahre in so einer engen Gemeinschaft miteinander sind sie zusammengewachsen. Sie haben sich kennengelernt, sie haben sich lieben gelernt, sie stehen zusammen. Was wird mit dieser Gemeinschaft, wenn der, um dessen Willen diese Gemeinschaft entstanden ist, nicht mehr da ist? Fällt das auseinander? Geht jeder an seinen Platz? So, und da ist so eine Unsicherheit bei den Jüngern, eine Ungewissheit. Und Jesus sagt das sogar noch deutlicher, da ist eine Angst, Angst vor der Zukunft, Angst sich vorzustellen, dass er nicht mehr da ist. Und in diese Angst sagt er die Verse 5 bis 7. Johannes 16. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauerns geworden. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. So er sagt das denen, ich habe das euch gesagt. Und weil ich es euch jetzt gesagt habe, dass ich gehe, ist euer Herz voll Trauerns geworden. So, und ich hoffe, wir können jetzt so ein bisschen nachfühlen, diese Traurigkeit, diese Verzweifeltheit, die in den Jüngern da war, in der Vorstellung, dass der Meister nicht mehr mit ihnen sein wird. Und dann sagt er, ihr glaubt das wahrscheinlich nicht, aber das ist wirklich gut, dass ich gehe. Es ist für euch besser, dass ich gehe. Weil wenn ich gehe, dann will ich den Tröster zu euch senden. Und Tröster im 7. Vers, wenn ich nicht hingehe, kommt der Tröster nicht zu euch. So, er legt hier nochmal das Gewicht auf den Tröster, den er schon vorher erwähnt hat. Wir können dann nochmal 3 Bibelstellen nachschlagen. Das liegt alles nahe beieinander. Einmal zurückblättern. Johannes 14, 15 bis 18, da spricht er von dem Tröster. Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibt ewiglich. Oder die Verse 25 und 26 in demselben Kapitel. Solches habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, Der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles das, was ich euch gesagt habe. Und Kapitel 15, Vers 26 und 27, die letzten Verse im Kapitel 15. Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. Und ihr werdet auch Zeugen, denn ihr seid von Anfang bei mir gewesen. Der Tröster. Und die Frage, warum Tröster? Und so ein bisschen verstehen wir das, wenn wir noch einmal diese Situation verstehen, dass die Jünger verzagt sind, dass sie sich fragen, wie das gehen soll, dann wird der Tröster kommen und sie trösten. Das Wort, das Luther mit Tröster übersetzt hat, heißt im Griechischen Parakleos und heißt wörtlich an sich der Herbeigerufene. Der Herbeigerufene. Dahinter steckt an sich eine interessante und eine schöne Bedeutung, weil, jetzt stellt euch mal folgende Situation vor. Die Polizei kommt hier rein und führt euch ab. Es gab einen Mord letzte Nacht und alle Beweisstücke, alles was da ausschaut, deutet darauf hin, dass du der Mörder bist. Die Mörderin. Hast kein Alibi. So, und alle Leute, deine Verwandten fangen an zu glauben, dass du das tatsächlich gemacht hast. Nur du allein weißt, dass du unschuldig bist. So, und dann kommt der Herbeigerufene. Ein Anwalt, ein richtig guter Anwalt. Ein Anwalt, der dafür bekannt ist, dass er die Wahrheit ans Licht fördert. So, und ein Anwalt, der glaubt, dass du unschuldig bist und das beweisen will. Das ist die Sinnbedeutung von der Herbeigerufene. Einer, der trösten kann. Einer, wenn er da ist, du wieder Zuversicht gewinnst, obwohl du vorher total entmutigt warst. Und das ist der Tröster. Der wird trösten in der Traurigkeit der Abwesenheit Christi. Er wird trösten, wenn die Jünger entmutigt sind und sie ermutigen. Jesus hat ihnen gesagt, dass Verfolgungen über sie kommen werden. Der Tröster, der kommen wird und trösten wird, wenn Verfolgung da sein wird. Das ist der Tröster. Und Jesus sagt, dass dieser Tröster, er nennt ihn der Geist der Wahrheit. In Johannes 14, Vers 17. Ja, er wird euch einen anderen Tröster geben, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen. Oder Johannes 15, 26, dort nennt ihn auch den Geist der Wahrheit. Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde, der Geist der Wahrheit. Und in Kapitel 16, Vers 13 nennt er ihn auch den Geist der Wahrheit. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und in Johannes 14, 26, da nennt er das an sich geradeaus. Johannes 14, 26, da sagt er, dass aber der Tröster, der Heilige Geist. So dass für uns ganz klar ist, das, wovon Jesus dort spricht, der Tröster, den Jesus dort verheißt, diesen Jüngern, die verzagt sind und mit Angst erfüllt, ist der Heilige Geist, der kommen wird. So, wir kommen zum zweiten Hauptpunkt. Der Heilige Geist ist eine Person. So, die Art, wie Jesus von ihm spricht, zeigt, dass es sich hier um denjenigen, der kommen wird, um eine Person handeln muss. Der Heilige Geist ist nicht ein Feuer, ist nicht eine Kraft, ist nicht ein Phänomen, sondern es ist eine Person. Jesus sagt, der Vater wird ihn senden. Jesus sagt, er wird kommen. Jesus sagt, er wird lehren. Er wird zeugen. Er wird euch geben. Er wird die Welt strafen. Er. Nicht es, nicht irgendwas, er. Eine Person. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Der Heilige Geist ist eine Person. So, manchmal hört man den Ausspruch, wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Das ist nicht ganz richtig, weil man kann nicht mehr von einer Person haben. Ja, man kann mehr von ihm sehen, mehr von ihm hören, aber nicht mehr von ihm haben. So, wir können ihn haben. Und das ist noch einfach zu verstehen. Ja? Der Heilige Geist ist eine Person und diese Person kommt und ist da. Kommt in unser Leben. Kommt, weil Gott diese Person gesandt hat. Kommt mit einem Auftrag, den Gott dieser Person gegeben hat, den Auftrag, der hier ausgeführt werden soll auf der Erde. Aber jetzt kommt der Teil, der schwer zu verstehen ist. Denn diese Person wohnt in dem Menschen. Und zwar nicht in einem Menschen, sondern in allen Erlösten. Und das gleichzeitig. An dieser Stelle steigt zumindest mein Verstand aus. Das muss ich im Glauben fassen. Ja, es ist eine Person und diese Person lebt in uns Menschen. Jesus sagt das, Jesus deutet das an im Kapitel 14. Lasst uns den 23. Vers lesen. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. So, derjenige, der Gott liebt, da wird Jesus und der Vater kommen und werden in diesem Menschen eine Wohnung machen. Eine Wohnung für wen? Eine Wohnung für den Heiligen Geist. Er sagt uns das sehr klar im 17. Vers, im Kapitel 14, das ist an sich schon vorher. Das ist nämlich der Geist der Wahrheit, welche die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Noch einmal, es ist eine Person, die von Gott kommt, die einen Auftrag hat, und diese Person wird in euch sein. Und zwar, wenn ihr Welt seid, wenn ihr Gott nicht dient, dann versteht ihr nichts von dieser Person und könnt diese Person nicht empfangen. Aber wenn ihr Gott liebt, dann bleibt er bei euch und wird in euch sein. Ich habe hier noch zwei Verse, seht ihr wahrscheinlich eine Prophezeiung in Joel 3, die ersten drei Verse. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Ältesten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Und wir haben in Apostelgeschichte 2 die Erfüllung dieser Verheißung. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel wie eines gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. So, der Heilige Geist ist eine Person, der erfüllte damals die Jünger und der erfüllt heute uns, wenn wir Gott lieben. So, und das ist, wie gesagt, schwer zu verstehen, dass das eine Person ist, die in allen Erlösten gleichzeitig wohnt. Und das führt uns zu diesem zweiten Hauptpunkt, den wir haben. Der Heilige Geist ist Gott, denn so etwas kann nur Gott. Nur Gott kann in allen Menschen gleichzeitig leben. Das ist erstens. Und das zweite, das, was Jesus sagt, was der Heilige Geist wirkt, kann nur Gott wirken. Wenn wir hier nochmal zum 16. Kapitel gehen, dass er die Welt straft um der Sünde, um Gerechtigkeit, das Gericht. Ja, nur der Heilige Geist kann die Menschen von ihrer Sünde überzeugen. Nur der Heilige Geist kann den Menschen das Gericht Gottes vor Augen stellen. Nur der Heilige Geist kann einem Menschen vergeben und ihn gerecht sprechen, wenn wir über die Gerechtigkeit Gottes sprechen. So, und außerdem sehen wir, dass Jesus den Heiligen Geist sehr, sehr häufig in diesen Abschnitten in der Verbindung mit dem Vater und sich selbst gebraucht. Das sind die Stellen Johannes 14, Vers 16. Ich will den Vater bitten und er soll euch den anderen Tröster geben. Das heißt, ich will den Vater bitten und er wird den Tröster geben. Vers 23. Jesus sprach, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ja, hier wieder der Sohn, der Vater und die Wohnung für den Heiligen Geist. Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles das, was ich euch gesagt habe. Und Kapitel 16, 13 bis 15. Da, wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig ist, wird er verkündigen. Und er wird mich verklären, wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. So, hier sehen wir noch einmal die Dreieinigkeit betont in diesem Abschnitt. So, und ich möchte, dass ihr das glaubt, dass ihr das, diese beiden Tatsachen festhaltet. Der Heilige Geist ist eine Person, den Gott gesendet hat, und dieser Heilige Geist ist Gott selbst. Gott hat nicht einen Engel geschickt als Stellvertreter für Jesus. Gott hat die dritte Person der Gottheit geschickt. Wenn wir das glauben, was machen wir damit? Und damit kommen wir zu dem vierten Punkt, der Heilige Geist in dir. Und es ist wirklich gut, dass Jesus gegangen ist. Das, was Jesus dort sagt, es ist euch gut, dass ich hingehe. Das ist wirklich gut, weil Jesus war eine Person, war ein Mensch, der nur einmal auf dieser Erde sein konnte. Der war dort in Israel gewesen und war dort mit den Menschen zusammen. Der Heilige Geist lebt in den Heiligen. Und das, was Jesus dort in Judäa und in Galiläa getan hat, kann der Heilige Geist heute tun. Kann der Heilige Geist heute in Tuningen hier tun oder in Pforzheim oder in Herford oder in Gifhorn oder in Novosibirsk oder in Bogota, Bangkok, Chicago, Kapstadt, Sydney. Überall auf dieser Erde kann er das gleichzeitig tun. Und das ist wirklich gut. Er ist in uns. Und wir müssen nicht irgendwohin fahren, um dort dann zu fragen, sondern wir können ihn fragen. Und das ist wieder so ein Punkt, der mich fassungslos macht. Der Heilige Geist, Gott selbst, wohnt in mir. Dieses unendliche Wesen mit der unendlichen Macht und Weisheit wohnt in mir. Und wir müssen es richtig verstehen. Das heißt nicht, dass mir jetzt die Weisheit und die Kraft Gottes zur Verfügung steht. Dass ich jetzt in dieser Kraft alles tun kann. Weil ich habe nicht die Kontrolle über diese Kraft. Nicht wir haben die Kontrolle über den Heiligen Geist, sondern er hat die Kontrolle über uns. Und das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, dass wir Menschen nicht verstehen, wie das zusammenwirkt. Wie Gott in uns wohnen kann. Wie er in uns wirkt. Es gibt, das ist keine einfache Gleichung, das ist kein einfaches Prinzip, dass man sagt, okay, damit du diese Kräfte aktivieren kannst, musst du das tun und dann passiert das. Oder damit er seine Kraft entfalten kann, musst du das tun. Es gibt keinen einfachen Dreisatz, den ich euch mitgebe, den wir ab sofort anwenden können, damit dieser Heilige Geist seine Wirkungsfreiheit in uns und durch uns entfalten kann. Weil das will er, den Auftrag hat er. Dazu ist er in die Welt gesandt worden und deshalb ist er in uns. Sondern das ist komplizierter. Dazu müssen wir wieder verstehen, der Heilige Geist ist eine Person. Und Das, was wir jetzt haben, ist eine Beziehung zwischen unserer Person und der Person des Heiligen Geistes. Und diese Person, diese Beziehung, definiert, wie viel diese Person in uns und durch uns tun kann. Er ist Gott und die Beziehung zu Gott ist die Beziehung zum Heiligen Geist. Unsere Beziehung zu Christus ist unsere Beziehung zum Vater und ist unsere Beziehung zum Heiligen Geist. Und das ist wieder das Gute, weil Beziehung ist nicht etwas komplett Fremdes für uns, das wir jetzt irgendwie neu lernen müssen, sondern Beziehung, wir wachsen alle in Beziehungen auf. Wir haben Beziehung zu unseren Eltern, zu unseren Geschwistern, zu unseren Mitmenschen. Wir wissen, was Beziehungen sind. Und wir wissen, wie wir Beziehungen pflegen, wie wir Beziehungen aufbauen, erweitern, stärken und festigen können. So, und ich habe das jetzt nochmal aufgeschrieben, um das nochmal ganz klar zu sagen. Deine Beziehung zu Gott entscheidet, wie viel Gott durch den Heiligen Geist in dir und durch dich in dieser Welt tun kann. Und das ist der Punkt, auf den es darauf ankommt. Auf die Beziehung zu Gott, auf die Beziehung zum Heiligen Geist. Und ich komme an sich zum letzten Punkt. Ich möchte in dieser Stunde euer Interesse wecken. Ich hoffe, dass ihr das alles noch einmal, vielleicht habt ihr das schon gewusst, vielleicht ist das für euch nicht neu, alter Wein in neuen Schläuchen, oder vielleicht hört ihr das auch, ist das das erste Mal, dass ihr das bewusst hört. Aber dass ihr das erstmal festhaltet, als die Quintessenz dieser Stunde, dass ihr euch als dieser Stunde genau diesen Satz merkt, dass es auf die Beziehung zu Gott ankommt, die ihr habt, die ihr pflegt, die ihr ausbaut oder vernachlässigt, die Wirksamkeit des Heiligen Geistes entfaltet oder einschränkt. Also ich wollte mit dieser Stunde auch Interesse wecken. Interesse für die Person des Heiligen Geistes. Wisst ihr, die anderen Personen, Christus, dadurch, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dadurch, dass wir die Evangelien von ihm haben und so viel von ihm wissen und hören, ist uns sehr präsent. Gott, der Vater, ist uns präsent. Aber der Heilige Geist, das ist die dritte Person, das ist so ein bisschen unterbelichtet und wir wollen diese eine Woche uns wirklich mit dieser Person beschäftigen. Und ich wünsche mir, für mich selber auch, diese Person aufs Neue kennenzulernen, zu entdecken. Dinge an dieser Person zu entdecken, die mir vorher vielleicht gar nicht bewusst waren, die ich vielleicht schon vergessen und verdrängt habe. Und dadurch die Beziehung zu dieser Person zu intensivieren. Und ich möchte und ich wünsche, dass wir alle das in dieser Woche erleben. Wir werden vieles hören und achtet einfach auf das, was ihr hören werdet. Achtet auf die Dinge, die ihr tun könnt. Weil wir haben vorher gesprochen und wir haben gesagt, wir wollen das praktisch machen. Was ihr tun könnt, um die Beziehung zu dem Heiligen Geist aufzubauen, zu festigen, verbessern. Und ich könnte viele Dinge aufzählen. Dinge wie Vertrauen oder Hingabe, wie Zeit füreinander und miteinander. Dinge wie Anbetung, wie Treue, wie Reinheit. Dinge, die Beziehung zum Gott und zum Heiligen Geist verbessern. Aber ich möchte nicht vorweggreifen und ich glaube, dass Gott uns nach und nach viele Dinge, verschiedene Dinge, auch Dinge, die ich hier gar nicht erwähnt habe, zeigen und groß machen wird und uns zeigen kann, wie wir das tun können. Aber ich möchte bei dem Punkt One More Thing, so einen kleinen Booty für euch mitgeben schon mal, ein praktisches. Weil eine Sache, die hier in unserem Text liegt, das heißt, wir müssen nicht weit blättern, sondern können uns hier noch einmal anschauen, was können wir tun, was können wir praktisch tun. So, und das ist Kapitel 14, Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, Der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Wir wissen nicht nur halten, sondern auch tun. Wenn wir die Parallelstelle, hier ist unten angegeben, Vers 21 lesen. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. So, nicht nur halten, was ich gesagt habe, sondern der wird auch meine Gebote halten. Oder umgekehrt, er sagt das im 21. umgekehrt, wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Welche Gebote meint er? Wir gehen einfach mal ins 13. Kapitel, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander liebt. So, und ich greife jetzt ein Gebot von Christus auf, nämlich das Gebot, dass wir uns untereinander lieben sollen. Und lasst uns noch einmal Kapitel 15 aufschlagen, wo Jesus dieses Gebot wiederholt und noch etwas vertieft. Kapitel 15, die Verse 12 bis 14. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, gleich wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe, denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete. Und es ist jetzt einer dieser Punkte, die ganz praktisch sind. Die Beziehung zu Gott verbessert sich, wenn ihr in Liebe miteinander lebt. Die Liebe zu den Geschwistern hat Auswirkung auf die Beziehung zum Heiligen Geist, hat Auswirkung auf das, was der Heilige Geist tun kann. Und das, die Liebe zueinander, könnt ihr ganz, ganz praktisch tun. Diese ganze Woche. Indem ihr einander wahrnehmt, indem ihr Leute wahrnehmt, die vielleicht am Rande stehen und die nicht so schnell Anschluss finden und auf diese Leute zugeht und sie anspricht. Indem ihr mithilft in der Küche. Indem ihr hilft, wenn ihr seht, dass jemand Hilfenot hat. Indem ihr ermutigt, indem ihr füreinander betet. Und ich könnte jetzt weiterreden. Es sind viele, viele Dinge, die uns ganz, ganz nahe ist, wie wir diese Liebe zueinander ausdrücken können. Und übt das, macht das, tut das ganz bewusst schon in dieser Woche füreinander und für die Geschwister, die hier uns dienen an sich und uns damit ihre Liebe beweisen, dass sie manche Dinge, die wir gar nicht wahrnehmen, tun. Sagt es ihnen. Und wir haben diesen Vers vorhin gelesen, lasst alle eure Dinge in der Liebe geschehen. Und das ist mein Wunsch, dass der Heilige Geist unter uns, in uns wirkt in diesen Tagen. Mein Wunsch, dass wir nicht ein Hindernis ihm darstellen, sondern ihm mehr und mehr uns öffnen und ihm diese Möglichkeiten geben, dass wir unsere Beziehung zu ihm in diesen Tagen, dass es einen Schritt nach vorne geht und dass wir das ganz, ganz praktisch tun können, dass wir das erleben, dass wir die Fülle seiner Macht erleben. Und ihm sei die Ehre dafür. Amen.